Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Das Urteil gegen Tsitsi Dangarembra, der neue Penn Berlin und Bücher zur Wahl in Brasilien. Heute heißt es Literatur und Politik in dieser Lesart. Herzlich willkommen.
I would like to respect the laws of my country.
Nun ja, ich würde gerne die Gesetze meines Landes respektieren und Simbabwe soll ja auch mein Land bleiben. Ich denke, es ist ein Prozess, dass Regierung und Bürger eines Landes sich gegenseitig verstehen und das ist ein Schritt, der dazugehört. Ich komme aus Simbabwe, ich sehe mich als Bürgerin des Landes und ich möchte so viel Zeit dort verbringen wie möglich und definitiv auch die dortige Justiz respektieren.
To respect the courts.
Das ist die Stimme von Tsitsi Dangarembra, der Schriftstellerin aus Simbabwe. Hier im Deutschlandfunk Kultur im Sommer war sie bei uns zu Gast vor einem von insgesamt 33 Gerichtsterminen in Harare angeklagt, weil sie bei einer Demonstration ein Plakat hochhielt, auf dem sie Reformen in Simbabwe verlangte. Der groteske Prozess hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Gestern nun fiel das Urteil, eine Geld- und Bewährungsstrafe von 6 Monaten. Wir haben hier im Programm ausführlich berichtet. Jetzt sind wir verbunden mit der Publizistin Basha Mika, die den Prozess intensiv beobachtet hat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir waren gestern, als die Nachricht kam, so erleichtert, wie doch auch wieder bestürzt. Erstmal keine Haft, Gottlob, die zu befürchten stand, aber dennoch droht das Gefängnis. Ist das, Frau Mika, als ein Urteil, um eine kritische Intellektuelle mundtot zu machen?
Aber selbstverständlich, denn mit der Bewährungsstrafe von 1,5 Jahr, was sich ja erstmal relativ harmlos anhört, ist verbunden, dass sich Tsitsi Dangarembra 5 Jahre lang nicht politisch äußern oder betätigen darf. Und ich meine, das kommt dem Regime natürlich wunderbar zu Passe. Und wie perfide so eine Strafe für eine Frau, die ja davon lebt, dass sie sich die Welt anschaut, dass sie darüber spricht, dass sie darüber Filme macht. Denn Tsitsi Dangarembra ist ja nicht nur Schriftstellerin, sie ist auch Filmemacherin. Und genau das, was sie ausmacht, auch in ihrer Haltung, das wird ihr als Mittel genommen.
In ihrer publizistischen wie in der literarischen Arbeit ist sie entschieden gesellschaftskritisch. Ihre gefeierten Romane erzählen alles über Simbabwe. Kann sie denn unter dieser Drohung überhaupt noch in ihrer Heimat weiter arbeiten, weiter veröffentlichen?
Sie haben das ja eben in dem O-Ton eingespielt von Tsitsi Dangarembra. Sie will in diesem Land leben. Sie hätte während des Prozesses, der sich ja elendiglich lange hinzog, also Sie haben es erwähnt, 33 Verhandlungstage, dann wurde das immer wieder verschoben, weil die Richterin unpässlich war, weil ein Zeuge nicht erschienen ist, weil der Staatsanwalt verschwunden war. Lauter absurde Geschichten, um den Prozess hinauszuzögern und die Angeklagten, das waren nämlich 2 Frauen, also mit Tsitsi Dangarembra war auch eine Journalistin angeklagt, die am selben Tag, wenn sie auch nicht gemeinsam demonstriert haben, aber die haben sozusagen an derselben Stelle demonstriert und sind dann auch gemeinsam erstmal verhaftet worden. Und diese beiden Frauen wurden dann immer wieder weggeschickt und das war natürlich eine Zermürbungsstrategie. Genauso wie es eben darauf hinausläuft, zu zermürben und mundtot zu machen, jetzt durch dieses Urteil.
Die Verfassung Simbabwes garantiert Meinungs- und Pressefreiheit. Und darauf hat Tsitsi Dangarembra ja stets gepocht, eben wirklich fast alle Prozesstermine wahrgenommen, ist im Land geblieben. Ich weiß noch, wie wir, als sie bei uns zu Besuch war hier im Sommer, haben wir sie auch beschworen, warum bleiben Sie nicht hier? Sie ist mit einem Deutschen verheiratet und sie könnte, glaube ich, überall leben, jetzt auch durch ihre Prominenz. Sie will aber im Land bleiben, jetzt auch in die nächste Instanz gehen, das ist großartig mutig, ist es aber auch klug?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Tsitsi Dangarembra ist eine unglaublich kluge Frau und sie hat extreme moralische Standards. Ich denke, wenn sie das Land verlassen würde, was sie ja wie gesagt, problemlos könnte. Sie hätte von ihren ganzen Auslandsreisen auch nicht mehr zurückkommen müssen im Laufe des Prozesses. Dann hätte sie wohl das Gefühl, feige zu sein. Also sich selbst und ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und sie will ja unbedingt, dass sich dieses Land verändert. Sie will es ja nicht für sich unbedingt nur besser haben. Sie möchte gerne die Verhältnisse ändern. Und das Irre ist ja, dass es in Simbabwe tatsächlich eine Verfassung gibt, die eigentlich Freiheitsrechte garantiert. Aber dieses Regime hat daran natürlich überhaupt kein Interesse, im Gegenteil, und im kommenden Jahr wird gewählt. Das heißt, der Präsident, der autokratisch regiert, verstärkt die Repression.
Vor diesem Hintergrund ist es auch wirklich wichtig zu erwähnen, dass über 1000 Menschen, die nicht so berühmt sind wie Tsitsi Tangaremba in Simbabwe, derweil unter ähnlichen Vorwürfen angeklagt werden. Sie ist nun wirklich eine Weltberühmtheit geworden. Sie hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Sie, Frau Mika, saßen damals in der Jury, nicht wahr?
Ja, genau.
Sie war für den Booker-Preis nominiert. Wird sie diese Prominenz schützen?
Sie ist bereits durch diese Prominenz ein ganzes Stück geschützt worden. Denn Tsitsi Dangaremba und Julie Barnes, die Journalistin, die mit ihr angeklagt war, die sind beide nach ihrer Verhaftung freigelassen worden, weil es internationalen Protest gab. Das heißt, während des ganzen 2,5 Jahre währenden Prozesses waren die beiden Frauen auf freiem Fuß und konnten auch reisen. Also Tsitsi Dangaremba war in der Zeit sehr oft im Ausland, unter anderem eben im vergangenen Jahr, als sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat.
Das heißt also, der internationale Druck, da muss man darauf achten, dass der einfach aufrechterhalten bleibt.
Unbedingt. Also gestern zum Beispiel war die Verhandlung mit der Urteilsverkündung für den Vormittag angesetzt. Als die Richterin gesehen hat, wie viel Presse im Raum war, hat sie behauptet, sie hätte das Urteil noch nicht fertig und hat das Ganze auf den Nachmittag verlegt. Und ich glaube, man muss nicht lange nachdenken, um auf die Idee zu kommen, dass sie damit natürlich auch die öffentliche internationale Aufmerksamkeit durch die Journalistinnen weghaben wollte. Das ist nun nicht gelungen, aber dem Regime kommt es überhaupt nicht zu Passe, wenn die internationale Öffentlichkeit merkt, was eigentlich in diesem Land los ist. Denn es befindet sich in einem absolut desaströsen Zustand, sowohl was die wirtschaftliche, was die politische, was die gesellschaftliche, was die Menschenrechtslage angeht. Gleichzeitig möchte der Präsident natürlich vor dem Ausland gut dastehen, denn nur so holt man eben Investoren und ausländische Gelder ins Land.
Zum Urteil im Prozess gegen Tsitsi Dangaremba, die Publizistin Basha Mika. Ich danke Ihnen.
Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen.
Alles Gute. Es ging so hoch her wie lange nicht bei der Frühjahrstagung des PEN Deutschland. Mit Eklat trat der amtierende Präsident Denis Yücel zurück. Viele Autorinnen und Autoren gingen mit und gründeten kurzerhand einen eigenen Verband, den PEN Berlin. Eine Anerkennung durch den PEN International bei der gerade laufenden Tagung in Uppsala hätte man sich gewünscht. Dazu sei es aber noch zu früh, wie es aus Schweden heißt. Unser Autor Thomas Fitzel ist mal auf die ja noch kurze Spur dieser neuen Vereinigung gegangen vom PEN Berlin. Was ist alles passiert vor einigen Monaten und seither?
Es hatte so gut angefangen. Mit Denis Yücel wählte der PEN Deutschland im Oktober letzten Jahres wieder einen Autor als Präsidenten, der mit seiner Person für die Ideale des PEN einsteht, der Hilfe für verfolgte Schriftsteller. Denn ein Jahr lang saß Denis Yücel zum Teil in strenger Einzelhaft in einem türkischen Gefängnis. Der haltlose Vorwurf: Terrorpropaganda. Um seine Entlassung zu fordern, gab es für ihn 2017 in ganz Deutschland Autokorsos.
Denis Yücel selber ist ein großer Fan von Autokorsos, hat das auch schon in Artikeln breitgelegt. Und wir möchten aus Solidarität mit Denis eben auch diese Form des Protestes wählen.
Diese Erfahrung, erfolgreich Massen mobilisieren zu können, ist vielleicht der Schlüsselpunkt, um Denis Yücel zu verstehen. Denis Yücel aus Flörsheim am Main, satirischer Kolumnist und Journalist für die Jungle World und die Taz, dann 2015 von Springer für die Welt abgeworben. Ein schillernder Vogel mit scharfer Zunge. Er sollte dem in Ehren und Würden ergrauten PEN wieder dynamisches Leben einhauchen. Vor allem gilt er als ein kompromissloser Kämpfer für die Freiheit des Wortes.
Und wenn es sein muss, auch für die Freiheit des dummen Wortes und der bescheuerten Kunst. Das heißt nicht, dass mir das dumme Wort egal wäre.
Dennis Yücel war erst wenige Monate als Präsident des PEN im Amt, da war es dann heraus, das dumme Wort.
Dieser Bratwurstbude!
Der PEN, eine Bratwurstbude. Wie konnte es so weit kommen? Am 24. Februar hatte Russland die Ukraine überfallen und Dennis Yücel hatte wie andere Intellektuelle auch eine Flugverbotszone über der Ukraine gefordert. Gleich 5 ehemalige Präsidenten des PEN Deutschland forderten seinen Rücktritt. Ihre Begründung? Er habe die Befugnisse seines Amtes überschritten und gegen die Charta des PEN verstoßen. Zudem wurde von Mitarbeiterinnen der PEN-Geschäftsstelle der machohafte Führungsstil von Dennis Yücel kritisiert. Dann, nach einer regelrechten Schlammschlacht in der Presse, in der freigebig aus internen E-Mails zitiert wurde, im Mai die Jahrestagung des PEN im beschaulichen Gotha. Ein unwürdiges, 10-stündiges Höllenspektakel.
Ach, Entschuldigung, Frau Jena, das Arschloch habe ich gehört.
Ich habe eben schon keine Luft bekommen und es kann nicht sein, dass wir so miteinander umgehen, Leute.
Ich habe nichts Vergleichbares erlebt bisher.
Diese anmaßende Behauptung, dass Johanno Strasser besser weiß, was im Sinne der Ukraine ist und wie man die Ukraine besser verteidigt. Da kann
also jetzt hör doch mal auf
nicht
mit
den ukrainischen Außenminister dafür in Beschlag nehmen, weil ich weiß es einfach.
Ukraine.
Ich weiß es, Johannes Strasser. Und jetzt rede ich weiter. Lass mich doch ausreden. Du hast diese Bühne bald ganz für dich alleine und deinesgleichen. Lass mich bitte ausreden.
Und so kommt es dann auch. Mit einem großen Knall.
Dieser Verein in einer Mehrheit von lauter selbstbezogenen kleinen Wichtigtouren. Ich möchte nicht
Präsident dieser Bratwurstbude sein. Ich trete zurück und ich trete hiermit aus diesem Verein aus.
Hinterher betretene Schweigen, nach verlegenen Worten suchen. Noch nie hat sich eine Schriftstellervereinigung in der Öffentlichkeit so sehr blamiert. 113 Autoren starten darauf einen Aufruf zur Gründung eines neuen PEN, PEN Berlin. Am 10. Juni ist es soweit, im Berliner Literaturhaus. Eva Menasse und Dennis Yücel präsentieren sich als die beiden neuen Sprecher.
Das ist eine Verzweiflungstat. Viele von uns haben das lange diskutiert. Was können wir tun, um diesen alten PEN zu reformieren? Aber der Reformversuch war ja genau dieser. Das Präsidium Yücel war der Reformversuch, der so spektakulär gescheitert ist.
Wir hoffen, dass wir einiges gut machen werden. Wir wollen auch Freude dabei haben. Ich finde, in diesem PEN-Verein kann man auch mal einen Witz machen. Ich glaube, das ist in den letzten 70 Jahren nicht allzu oft passiert. Das sind alles. Wir machen unser Ding und gerne auch mit allen, die auf der gleichen Wertebasis mit uns kooperieren.
Alle, die wir da jetzt reingerutscht sind und uns heute zur Wahl stellen werden, sind da irgendwie mitgerissen worden von dieser Energiewelle. Natürlich weiß ich nicht, ob es klappt.
Vieles übernimmt man aus dem alten PEN und seiner Satzung, aber einiges will man anders machen.
Wir haben einen Vorschlag für die Satzung, der muss heute angenommen werden. Wir sind ja noch nicht gegründet, das werden wir erst heute tun. Aber die Tendenz geht dazu, wir wollen in die Breite, auch politische Publizistik, das ist auch ein Aufnahmekriterium, das jetzt neu ist.
Erste Kritik wird noch vor Gründung vor allem in den sozialen Medien geäußert. Rückt der PEN nach rechts? Schließlich ist doch Dennis Yücel bei Springer. Wie offen will man sein? Nehme man zum Beispiel einen Uwe Tellkamp auf, kann man in einigen Gesprächsfetzen vor Versammlungsbeginn aufschnappen. Unter den aktiven Gründungsmitgliedern ist auch Alban Nikolai Herbst.
Es geht darum, einen möglichst breit aufgestellten PEN zu haben. Das heißt, da gehören selbstverständlich auch die Konservativen mit hinein. Genauso wie die Linke da hineingehört und die Mitte da hineingehört. Und die Diskussionen werden dann unter uns aber mit Respekt geführt.
Schaut man sich die aktuelle Mitgliederliste an, findet man die politischen Lager tatsächlich gleichermaßen vertreten. In dieser ersten Mitgliederversammlung spürt man aber vor allem deutlich den Willen zum Neuanfang und Aufbruch. Statt Streit und Diskussion sucht man nach der Erfahrung in Gotha jetzt in Berlin unbedingt den Konsens. Nur einmal knirscht es. Die Satzung hat man fast 1:1 vom alten PEN ausgeliehen. Da fragt jemand, warum es jetzt möglich sein soll, ein Mitglied schon mit einfacher Mehrheit auszuschließen, statt mit einer Zweidrittelmehrheit wie bisher. Doch darüber geht Dennis Yücel forsch hinweg. Es ginge gerade um die Gewinnung von Mitgliedern und nicht deren Ausschluss. Die Wahl ist zudem schlampig vorbereitet. Yücels Nerven liegen schnell blank. Es wäre ein leichtes gewesen, die Veranstaltung zu kippen, aber das will eben niemand. Und so wird die Satzung einstimmig angenommen.
Ja, also, wir haben ein Ergebnis.
Und mit 100% aller Stimmen wird die Schriftstellerin Eva Menasse zu einer der beiden Sprecherinnen gewählt, wie auch Dennis Yücel mit nur wenigen Gegenstimmen. Ebenso bestätigt wird ein 9-köpfiges Board, das die beiden Sprecherinnen in ihrer Arbeit unterstützen wird. Als erste Handlung des neuen Pen Berlin wird Julian Assange als Ehrenmitglied.
Das Board eine Nachricht überbringen, die uns wirklich tief, tief glücklich macht. Wir haben Julian Assange die Ehrenmitgliedschaft angetragen und er hat sie angenommen heute Morgen.
Nun gibt es also drei PEN-Organisationen. Nichts Neues, das gab es schon mit dem PEN Ost, der sich erst 1998 mit dem PEN West wiedervereinigte. Auch in anderen Ländern gibt es mehrere Sektionen. Oftmals handelt es sich um Exilsektionen, wie zum Beispiel die chinesischen Exilautoren in den USA. Der dritte deutsche PEN ist der Exil-PEN, der von deutschen Emigranten 1934 in London gegründet wurde und der nach wie vor existiert. Exil, Autoren, die verfolgt oder in Haft sind, das sind die Hauptaufgaben des PEN. Maxi Obexer, inzwischen als Co-Präsidentin des PEN Deutschland gewählt, sieht aber gerade bei dieser Aufgabe noch erheblichen Nachholbedarf.
Die Frage, was ist eine heutige NGO und was muss die bringen? Mal abgesehen davon, dass es sich beim PEN um eine intellektuelle, literarische Großorganisation handelt, muss auch ein PEN alles Erforderliche mitbringen, auch an Schulungen des Personals, um all dem, was da politisch, aber auch menschlich auf sie zukommt, einzelnen Leuten gerecht zu werden. Ich glaube, da ist manchmal sehr, sehr viel Verwaltungszähe und Organisations... Also mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein.
Manche Autoren haben Foltererfahrung oder sind anders traumatisiert und brauchen daher professionelle Betreuung. Zudem müssen sie ganz anders in die literarische Szene Deutschlands eingeführt werden. Für den PEN Deutschland ist die Stadt Kamen dafür eine Ausgangsbasis. Warum Kamen? Weil PEN-Generalsekretär Heinrich Peukmann dort lebt. Gerade Peukmann war einer der Auslöser für den Kladderadatsch von Gotha. Noch glaubt Maxi Obexer an die Reform des PEN Deutschland.
Das gemeinsame Wort war Erneuerung. Mit diesem Versprechen bin ich angetreten. Und dann begannen die Kämpfe.
4 Wochen hält sie stand, den Anfeindungen, dem Gift, den alten Herren.
Und irgendwann habe ich eingesehen, ich bin nicht da, um Kämpfe gegen Männer mit einem, ja, ich würde sagen, männlichen Herrschaftsgebaren zu führen.
Dann schmeißt Maxi Obexer hin und tritt schließlich in den PEN Berlin ein. Der erste öffentliche Auftritt von PEN Berlin, eine Solidaritätslesung für Salman Rushdie am Berliner Ensemble, der im August in den USA mit einem Messer schwer verletzt worden war.
Schönen guten Abend, ich begrüße Sie im Namen des neu gegründeten PEN Berlin.
Neben einem weiteren Abend für Julian Assange kümmert sich der PEN Berlin um einen afghanischen Autor im Exil und die kurdische Autorin Miral Shimshek.
Da ist es uns im Juli gelungen, sie nach Berlin zu holen, wenige Tage vor einem Gerichtsverfahren, das ihr aus politischen Gründen gedroht hat.
Die Konkurrenz durch den neuen PEN Berlin scheint umgekehrt den alten PEN Deutschland zu neuem verstärktem Engagement anzutreiben. Auch hier gibt es jetzt einen Podcast und vermehrt Aktivitäten. In der ersten regulären Mitgliederversammlung des PEN Berlin im September, bei der noch 90 neue Mitglieder hinzugewählt werden, wird der strittige Punkt in der Satzung schließlich auch korrigiert.
Das ist jetzt gerade bei der vergangenen Mitgliederversammlung geändert worden. Wir haben die Satzung diesbezüglich angepasst. Das heißt, wir haben jetzt auch diese deutlich erschwerte Ausschlussmehrheit von 2/3.
Insofern konkurrieren jetzt 2 fast identische PEN-Clubs. Was sie allein unterscheidet, der PEN Berlin setzt mehr auf publizistisch starke Stimmen und weniger rein literarische. Das ist ein Vorteil, wenn es um das knappe Gut Aufmerksamkeit geht, birgt aber auch die größere Zerreißungsgefahr im politischen Streit, vor allem wenn das polemische Temperament mit Dennis Yücel wieder einmal durchgeht. Das zweite knappe Gut betrifft die Fördergelder. PEN Deutschland wird ausschließlich durch die Staatsministerin für Kultur und Medien, das heißt das BKM, finanziert. Noch hält sich das BKM bedeckt, wie es die Gelder künftig verteilen wird. Denn auch der PEN Berlin hat die beiden Programme Writers in Exile und Writers in Prison in seine Satzung geschrieben. Er sucht daher aber nach neuen Geldgebern und will sich hier auch breiter aufstellen. Die wichtigste Voraussetzung dafür, die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, ist inzwischen erreicht. Für den letzten Schritt, die schnelle Anerkennung durch den Penn International, war man jedoch zu optimistisch.
Diese 3 Monate waren einfach zu kurz, sind auch andere auf der Warteliste und man wollte nicht den Eindruck erwecken, dass Deutschland wieder auf der Überholspur ist.
Vom Penn International ist nun zu hören, dass es üblicherweise 2 Jahre dauere, bis die Vollmitgliedschaft erreicht werde. Aber bis dahin arbeite Penn International mit dem aufstrebenden Penn Berlin zusammen, um ihn auf seinem Weg zu einem vollwertigen Penn-Zentrum zu unterstützen. Und womöglich begreift man dann in dieser Übergangszeit, dass den weltweit verfolgten Autorinnen mit einem starken und geeinten Penn wahrscheinlich doch besser gedient wäre.
Der neue Penn Berlin. Thomas Fitzel hat recherchiert.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da betreten wir jetzt einen ganz eigenen literarischen Kosmos, den der Schriftsteller Peter Kurzeck über Jahrzehnte entworforen hat. Ein auf 12 Bände angelegter autobiografischer Romanzyklus, das sollte es werden. Das alte Jahrhundert, so der Opertitel, der Plan, gelang bis zum 5. Band, dann starb Peter Kurzeck 2013 im Alter von 70 Jahren. 2 weitere Fortsetzungen sind danach aus dem Nachlass erschienen und jetzt gibt es den 3. insgesamt also 8. Band unter dem Titel Und wo mein Haus. Wir sind jetzt mit unserem Kritiker Jörg Margenau verbunden. Er ist Kenner dieses vielfach preisgekrönten Werks auch von Peter Kurzeck. Es gibt, Herr Margenau, inzwischen ja wirklich eine große Fangemeinde, also auch gerade dieses Riesenprojekts, das alte Jahrhundert, für alle, die es entdecken wollen, jetzt vielleicht das erste Mal davon hören, was macht Peter Kurzeck hier genau? Was sind das für Romane?
Eigentlich sollten das ja nicht 12 Bände werden. Das war nicht von Anfang an so geplant. Es geht um den Winter 82, 83, als er sich von seiner Freundin trennte. Und die Frage ist, wie es mit dem kleinen Töchterchen Carina weitergeht. Und an diese Zeit und von dort aus eigentlich an die Zeit davor, an die gemeinsame, erinnert er sich. Bei Kurzeck ist es allerdings so, dass jede Erinnerung andere Erinnerungen in sich birgt. Das ist eigentlich unendlich. Und deshalb kann dieser eine Moment ein paar Tage in diesem Winter auswachsen zu einem 12-bändigen Romanprojekt, das dann aber die ganze Geschichte der Bundesrepublik nach 1945 bis in die 80er Jahre umfasst.
Und wo ist Peter Kurzeck jetzt in diesem 8. Band angelangt? Worüber schreibt er jetzt? Und wo mein Haus?
Das sind ein paar Kapitel, die ausgekoppelt worden sind aus dem Vorabend, aus dem ganz dicken 5. Band. Und da geht es zunächst darum, wie oft bei Kurzeck, um das Zugfahren zwischen Frankfurt und Gießen. Er erinnert sich an Kindheitsfahrten dort und kommt dann in Gießen an, beschreibt diese Nachkriegswelt mit den Ruinen. Und dann kommt das Kapitel, und das ist eigentlich die Leerstelle auch bisher in seinem Werk gewesen, die 60er Jahre, wo er bei der US Army gearbeitet hat und dort mit vielen verschiedenen Displaced Persons zusammenkam, die nicht in ihre Heimatländer zurück konnten, die dort irgendwas gemacht haben, die eigentlich überflüssig waren und aber dort ihren Arbeitsplatz hatten. Und da gehörte er dazu. Er ist selber ein Flüchtlingskind, kam aus Böhmen 1947 zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester in Hessen an. Ist also einer, der diese hessische Heimat immer auch mit dem Blick des Flüchtlings und von außen Gekommenen beschreibt. Und deshalb ist das sehr wichtig, dass er über diese Zeit genau jetzt noch auch mal was zu Papier gebracht hat. Es ist klar, dass das zu ihm gehört.
Die Erzählerposition, Person ist für Kurzeck immer entscheidend wichtig gewesen. Hier auch wieder mit diesem ja doch auch immer so besonders akribisch, super detaillierten Blick für jedes Detail.
Das ist natürlich er selbst. Er ist der, der erzählt. Er ist auch Peter im Text. Da gibt es keine Verfremdung. Er ist aber immer der, der erzählt und der sich auch als Erzählenden erzählt. Er erinnert sich an diese Wintersituation, wo er den Freunden, seiner Frau und seiner Tochter erzählt, wie es früher war. Und das heißt, das Erzählen selbst wird zum Gegenstand und verdoppelt sich. Es geht auch immer nur um das Sprechen. Man kennt von Kurzeck ja auch die Hörbücher, wo er aus dem Mündlichen kommend schreibt. Und das ist eigentlich ein mündlicher Stil, eine musikalische Art und Weise des Sprechens oder ganz und gar autobiografisch. Und deshalb ist die Erzählerperson und er, finde ich, überhaupt nicht zu unterscheiden.
Jetzt sind diese 3 Bände aus dem Nachlass doch relativ rasch erschienen, hat Peter Kurzeck die also ja schon quasi fertig gehabt. Kann man mit der Vollendung bis Band 12 eventuell rechnen?
Es gibt noch eine ganze Menge an Notizen und Entwürfen. Rudi Däubles, ein Lektor bei Strömfeld früher, hat da den Überblick und kann das auch alles entziffern. Ich bin vor allem noch gespannt auf einen Band, der angekündigt ist und wo es offenbar viel Material gibt über Paris und das Jahr 1977 und den Deutschen Herbst, wo es dann um den deutschen Terrorismus auch geht. Das wird uns sicherlich irgendwann noch zu uns kommen.
Jetzt habe ich vorhin das Wort vom Kosmos benutzt, Herr Margenau. Das ist ja so dieser ganz besondere, ja, der besondere Erzähler. Raum, den er hat, auch dieser besondere Sound, der eben auch so viele Fans eingetragen hat. Sie haben sich auch öfter und intensiv mit Peter Kurzeck beschäftigt und in diesem Zusammenhang, da haben Sie uns noch auf ein Begleitbuch aufmerksam gemacht von der Literaturwissenschaftlerin Angela Krebs über Peter Kurzeck. Würde das helfen zum Einstieg?
Das ist vielleicht weniger ein Buch über Kurzeck als ein Buch, das mit Kurzeck denkt und eine Naturethik entwirft. Kurzeck ist ja auch ein großer Kritiker der Moderne, der Modernisierung. Er beschreibt das Verschwinden der Dinge in der kapitalistischen Wirtschaftswunderwelt, wo die Tiere dann auch keinen Platz mehr haben. Deshalb heißt dieses Begleitbuch auch das Weltbild der Igel. Da gibt es im Vorabend ganz großartige Passagen, wo er aus der Perspektive der Igel beschreibt, was es heißt, an einem Parkplatz zu leben und die Straße überqueren zu müssen und plattgefahren zu werden. Er ist ein ökologischer Beobachter der Welt und eben nicht einer, der sie vernutzt, sondern das Schöne an ihr entdeckt. Und Schönheit ist in diesem Begleitbuch auch ein ganz wichtiger Begriff. Mhm. Also Begleitbuch würde ich es nicht nennen. Es ist eine Naturethik, die zeigt, was man mit Kurzeck alles erreichen kann, wenn man ihn ernst nimmt und wenn man ihn liest, dann ist es tatsächlich mit Philosophie kompatibel. Das ist ein Kosmos, der da entsteht.
Gut, vielleicht so als ein Kompagnon zur Lektüre des Romans von Peter Kurzeck.
So könnte man das sagen. Ja.
Und Wo mein Haus, so heißt dieser 8. Band jetzt des großen Zyklus im Schöffling Verlag erschienen, aus dem Nachlass herausgegeben von Rudi Däuble. 174 Seiten kosten 24 Euro. Vielen Dank, Jörg Margenau, für Ihre Besprechung. Wie immer nachzulesen, online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Petra ist Bodybuilderin und extrem muskulös. Ulla riesig und dick. Und Denise hat mit Schlangenarmen und Beinen ihren Körper modifiziert. In Hort. Am Sonntag stellt die Autorin Marie Pohl ihre Graphic Novel in Hamburg vor. Die Frauen teilen sich eine WG und einen ungewöhnlichen Alltag jenseits aller Normen. Als sie auf drei verwahrloste Nachbarskinder treffen, wollen sie fürsorglich sein und trotzdem nicht in die klassische Mutterrolle rutschen.
Deshalb war die wichtigste Frage in dem Buch für mich, was ist mit dieser gesellschaftlichen Erwartung anzufangen, Mutter sein zu wollen oder überhaupt mütterlich sein zu müssen?
Sagt Marie Pohl.
Es ist eben am besten für sich selbst und für alle anderen, die Wahl zu haben, sich zu kümmern.
Hort, Lesung und Gespräch mit Marie Pohl am Sonntag um 18 Uhr, Fotofabrik Hamburg, im Rahmen des Comic-Festivals Hamburg. 1917, deutsche Soldaten kämpfen an der Westfront in Frankreich. Hunderttausende von ihnen sterben in brutalen Grabenkämpfen. Die Neuverfilmung des Weltbestsellers Im Westen nichts Neues von Regisseur Edward Berger erzählt das Kriegsgeschehen aus der Sicht von Paul Bäumer und seinen Schulfreunden. Der 17-Jährige fälscht die Unterschrift des Vaters, um als Freiwilliger in den Krieg zu ziehen.
Die Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Ja! Darum, aus in den Kampf! Ja!
Wir bleiben zusammen, jawohl. Wir bleiben zusammen.
Hunger, Kälte, Todesangst und das Sterben der Schulkameraden werden bald zum Alltag von Bäumer.
Ich will heim!
Autor Erich Maria Remarque kämpfte selber an der Westfront. 1928 erschien sein Antikriegsroman. Knapp 100 Jahre nach Erscheinen von Im Westen nichts Neues ist die erste deutsche Verfilmung im Kino zu sehen. Claude Cahun ist für ihre lustvollen, manchmal bösen, immer radikalen Fotoarbeiten bekannt. Die 1894 Geborene inszenierte sich jenseits tradierter Geschlechtsidentitäten, Jahrzehnte bevor es Theorien und Texte zu Sex und Gender gab. Die Kammerspiele München widmen sich nun dem literarisch-poetischen Werk der Künstlerin.
Das Interessante ist, dass Claude Cahun es schafft, in ihrem literarischen Werk ihre Ästhetik der Fotografie in die Sprache einfließen zu lassen. Das Prinzip des Zufalls, das Prinzip der Collage,
sagt Pinar Karabulut. Die Regisseurin betont die subversive Suche in der Kunst von Claude Cahun. Eine Suche nach Lebensentwürfen jenseits der heteronormativen Ordnung. La Mer Sombre. Ein Abend mit Texten und Gedanken von Claude Cahun. In der Inszenierung von Pinar Karaboulout. Heute um 20 Uhr Münchner Kammerspiele. Weitere Termine im Oktober.
Straßenkritik.
Ich bin der Lars Binzus und ich lese gerade ein Buch von Götz Ali. Das heißt Das Prachtschiff, die Geschichte eines Bootes aus Papua-Neuguinea. Dieses Boot wurde vom damaligen Deutschen Reich nach Deutschland verfrachtet, so wie auch viele andere Kunstschätze. Und das eigentlich auf illegale Art und Weise. Es wurde den Ureinwohnern dort gestohlen. Und das Ganze wird in dem Buch beschrieben und zusätzlich noch die gesamte koloniale Geschichte, der Raub der ganzen Kunstschätze, die sich heute in deutschen Museen befinden. Götz Ali arbeitet die ganze Geschichte auf. Auf sehr sachliche Art und Weise beschreibt er die Vorgänge und es ist absolut lesenswert, aber auch sehr schockierend.
In Frankfurt am Main haben wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen mit den Abschlussmacht Lars Binzus, der uns den Band von Götz Ali nahelegt, das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Im S. Fischer Verlag erschienen mit 240 Seiten für 21 Euro. Und wir wollen uns jetzt zwei weitere kritische Bücher anschauen, und zwar zur Wahl in Brasilien. Am Sonntag wird Brasilien gewählt. In Brasilien gewählt, der Herausforderer Ignacio Lula da Silva hat laut Umfragen gute Chancen, den amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro abzulösen und eine neue Ära einzuleiten nach 4 Jahren rigider rechtskonservativer Politik. Im Studio ist jetzt unser Deutschlandradio-Experte für Südamerika, Burkhard Birke. Hallo.
Bom dia, sage ich jetzt mal.
Entschuldigung, ich habe auf einen Knopf, muss ich noch drücken. Sie haben zwei Bücher mitgebracht über beide Politiker, geschrieben von dem deutschen Journalisten Andreas Nöten, der in Brasilien gelebt und als Korrespondent dort tätig war. Was sind das für Bücher?
Nun, sie sind sehr analytisch. Sie beschreiben die gesellschaftlichen Umfelder in Brasilien, in denen es eben möglich war, dass damals und jetzt Luiz Inácio Lula da Silva wieder Chancen hat und wie Bolsonaro eben auch an die Macht kommen konnte. Es ist sehr journalistisch geschrieben, mit unglaublich vielen Quellenangaben, mit einem tollen Glossar für die ganzen Abkürzungen. Es gibt sogar Karten und es sind auch viele Elemente aus den sozialen Medien eingefügt worden, etwa Tweets, die eben auch seine Aussagen über Bolsonaro oder Lula jeweils belegen.
Der erste Band heißt Der Bulldozer, wie Bolsonaro Brasilien ruiniert. Wie erklärt denn Andreas Nöten ja auch diesen Wahlerfolg von Bolsonaro darin vor 4 Jahren? Also 30 Jahre saß er als Hinterbänkler im Abgeordnetenhaus.
In der Tat, Bolsonaro ist alles andere als charismatisch und ist eigentlich während seiner Zeit im Parlament nur durch ungepflegelte Äußerungen aufgefallen, etwa indem er eine Arbeiterparteiabgeordnete beleidigt hat, indem er gesagt hat, er würde sie nicht mal vergewaltigen, nach dem Motto, sie verdiene das nicht, mit solchen Sprüchen, die er dann aber auf gerichtliche Anweisung auch zurückgenommen hat. Aber wie war es möglich, dass so ein Bulldozer eben Präsident wurde? Es war, weil in Brasilien nach eben insgesamt 14 Jahren Arbeiterparteiregierung, denn auf Lula da Silva folgte Dilma Rousseff, die ja dann des Amtes enthoben wurde, war eine Stimmung der Korruption oder des Verschleißes, des Machtmissbrauches durch die Arbeiterpartei zu spüren. Es gab ja unzählige Korruptionsaffären. Lula selbst saß ja 580 Tage im Gefängnis, weil eben Korruptionsvorwürfe von 2 Gerichten als wahr angesehen wurden. Nachher kam eben raus, dass der Richter da Absprachen hat, es wurde annulliert. Jedenfalls Bolsonaro konnte in diesem Milieu siegen, und der Charakter von Bolsonaro, der wird so beschrieben von Andreas Nöten.
Zunächst einmal ist es sicherlich seine brutale, konfrontative Sprache, mit der schon im Wahlkampf ja aufgefallen war, indem er zum Beispiel gegen Bevölkerungsgruppen, Schwarze, Schwule, LGBTQ, seine Anhänger mobil machte. Dazu kommt aber auch der Zynismus, mit dem er beispielsweise die Corona-Pandemie, bei der fast 700.000 Brasilianer starben, als sogenannte kleine Grippe bezeichnete und so die Opfer verhöhnte. Aber darüber hinaus finde ich seine rücksichtslose Politik, die er ganz unverhohlen für einige wenige Interessensgruppen betreibt, gegen besseres Wissen, Stichwort Regenwaldzerstörung zum Beispiel. Hervorzuheben werden in diesem Zusammenhang zum Beispiel die evangelikalen Kirchen, die Agrar- oder die Waffenlobby, die allesamt viel Einfluss auf die Politik haben.
Der Journalist und Autor Andreas Nöten, Burkhard Birke, hat sein Buch über Bolsonaro gelesen und dabei hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Diese rücksichtslose Art von Bolsonaros, also der Bulldozer, kommt das denn nach 4 Jahren immer noch an?
Das ist so wie in den USA. Also was die Trump-Anhänger hören wollen, das sagt ihnen dieser Präsident. Und was die Bolsonaro-Anhänger hören wollen, das sagt ihnen der Präsident. Es ist eine sehr konservative Agenda. Aber die Zustimmung ist natürlich am Bröckeln, weil er selbst ja auch in einige Korruptionsverdachte geraten ist. Und von daher gesehen hat er von seinem Image etwas verloren.
Kommen wir zu dem zweiten Buch, das Sie dabei haben. Burkhard Birke von Andreas Nöten. Das ist jetzt eine Biografie über Ignacio Lula da Silva, den Herausforderungen. Was ist der für ein Mensch? Was prägt ihn?
Er ist ein absolutes Stehaufmännchen, ein Charismatiker, einer, der aus einfachsten Verhältnissen kam und es eben zum Präsidenten gebracht hat. Und das ist eben auch das, was ihn auszeichnet, ein hervorragender Netzwerker. Hören wir, was Andreas Nöten, der Autor, über ihn sagt.
Als Mensch würde ich sagen, einfach sein Werdegang, der aus einfachen Verhältnissen bis ins Präsidentenamt geschafft hat. Dazu würde ich auch seine Nehmerqualitäten besonders hervorheben. Also er musste nicht nur mehrere persönliche Schicksalsschläge hinnehmen, sondern auch einen ziemlich langen Atem beweisen, bis er eben 2002 im 4. Anlauf eben die Wahl gewann und Präsident werden konnte. Politisch würde ich seinen Politikansatz hervorheben, der, das war ziemlich neu oder ist nach wie vor neu in der brasilianischen Geschichte, den Blick auf die große Zahl der armen Menschen des Landes richtete und nach Mitteln und Wegen suchte, diesen zu helfen.
So. Erklärt so Andreas Nöten im Buch auch den Erfolg von Lula da Silva. Ich meine, er war 2 Amtszeiten schon Präsident, aber eben auch enthoben. Er wurde angeklagt wegen Korruption, saß selbst im Gefängnis. Der Prozess ist zwar jetzt wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden, aber es könnte immer noch zu einer Verurteilung kommen.
Ja, theoretisch, auch wenn er Präsident würde jetzt, dann wäre er natürlich immun zunächst einmal. Also er konnte ja wieder antreten. Und damals vor 4 Jahren, als Bolsonaro gewählt wurde, war das ja ein politisches Manöver, so sehen es jedenfalls die Lula-Anhänger. Lula da Silva hat die Armut massiv reduziert. 33 Millionen Menschen in Brasilien hungern momentan. Die Hälfte der Bevölkerung, das sind 105 bis 110 Millionen, wissen nicht, ob sie 3-mal am nächsten Tag essen können. Und genau diese Menschen trauen dem Lula zu, dass er es wieder schafft, obwohl er eigentlich ein ganz schlüssiges Programm jetzt auch nicht hat. Das schreibt auch Andreas Nöten, das habe ich auch selbst bei meinen Recherchen jetzt erfahren.
Was glauben Sie ganz kurz, Burkhard Birke, wie wird es ausgehen am Sonntag?
Ich glaube, dass es einen zweiten Wahlgang gibt, aber dass Lula ganz nah an die 50% plus eine Stimme rankommen könnte und es sogar eventuell schaffen könnte im ersten Wahlgang, aber ich tippe auf den zweiten.
Danke, Burkhard Birke. Die Wahl in Brasilien besser zu verstehen mit den 2 Büchern von Andreas Nöten. Einmal über den Bulldozer Bolsonaro und seine desaströse Politik und dann die Biografie über Ignacio Lula da Silva im Christoph Links Verlag dieses, das andere im Mandelbaum Verlag erschienen.